Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Als meine heutigen Podcast-Gäste darf ich zum einen Michael Horsch begrüßen und zum anderen Theo Leb. Michael Horsch ist sicherlich den meisten bekannt als Gründer des überaus erfolgreichen Familienunternehmens Horsch. Und der Theo Leb, den kennen viele auch aus der Historie der Lebspritze. Heute gehört die Horsch Leb Application Systems GmbH in Landau, ist heute Teil des Horsch-Konzerns. Mhm. Und Theo, du bist auch Teil der Konzernleitung, gemeinsam mit Michael, mit dem Philipp Horsch und mit der Cornelia, der Frau von Michael. Okay. So, jetzt, wir sind ja gerade in Landau. Beim kurz mal da übers Gelände schauen, sind mir ganz viele Dinge gerade aufgefallen. Zum einen, da ist ein riesen Bauprojekt gerade noch am Laufen. Also ich weiß ja aus dem Podcast aus dem letzten Jahr, Michael, ihr habt für 2022 hattet ihr und für dieses Jahr hattet ihr 4 riesen Bauprojekte ja angekündigt bei euch im Sitzenhof, dann hier in Landau, dann in Ronneburg und in Brasilien. Und wir sind jetzt in Landau. Theo, erzähl mal gerade, wie lange dauert es noch und wie viel richtig, also da sieht man, da habt ihr richtig viel Geld schon in die Hand genommen, oder?
Zum Teil schon in die Hand genommen, zum Teil kommen die Rechnungen noch. wir erweitern gerade in Landau, das ist eigentlich das größte Bauprojekt hier, das wir stemmen, mit einer Erweiterung von 16.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Aktuell haben wir 12, also das ist mehr als eine Verdoppelung und wir werden das aufteilen in 2 Bereiche. Das eine ist Logistik. Und das andere ist Montage. Logistikbereich ist fast fertig, zum Teil schon in Betrieb genommen worden, vielleicht hast du es gesehen hinten.
Ja, aber so jetzt mit dem anderen, da ist momentan der Sandboden noch drin,
ja, oder? Ja, genau. Und in den Produktionshallen ist der Plan, dass wir im Jahreswechsel umziehen werden und dann ab Januar dann in den neuen Hallen produzieren.
Mhm. Aber was man ja hier sieht, draußen sind ja unheimlich viel, also gefühlt ein paar hundert, sag jetzt mal Selbstfahrer, gezogene Pflanzenschutzspritzen und Anbauspritzen da draußen. Wie ist denn die Kapazität aktuell?
Also wir wollen irgendwo Richtung mehr als 2000 Maschinen hochkommen, in Summe hier
am Standort.
In 2023, ja. Und jetzt mit der neuen Halle können wir theoretisch die Kapazität verdoppeln. Das werden wir aber nicht über ein Jahr machen, sondern das Plan ist eher über 5-6 Jahre. Wobei wir das größte Potenzial oder die größte Notwendigkeit im Selbstfahrerbereich sehen. Das hängt ein bisschen mit unserer neuen oder mit unserer internationalen Ausrichtung zusammen, dass wir gesagt haben, gerade Selbstfahrer ist ein Riesenpotenzial in Überseemärkten da. Das sehen wir durchaus und sehen auch gute Chancen mit einem ein bisschen anderen Konzept als bekannt dort Fuß zu fassen und gute Absätze zu tätigen. Und deswegen auch die Investition, dass man gerade im Selbstfahrerbereich mehr Kapazitäten schaffen.
Wo liegt der jetzt? 500? Was macht der hier?
Wir sind jetzt aktuell bei 500, aber das Ziel ist eher eine Verdoppelung dieser Zahl. Ja. Hier am Standort Landau, wobei man auch für, gerade jetzt in Brasilien, weil du vorhin angesprochen hast, Brasilien, dort eine Eigenfertigung aufbauen für Selbstfahrer. Das hängt aber eher mit den Local Content Themen in Brasilien zusammen. Und dort werden wir auch Kapazitäten aufbauen ich möchte jetzt keine Zahl nennen, aber 500 wäre enttäuschend, wenn wir bauen.
Mhm. Michael, gerade Brasilien, hast du ja damals letztes Jahr, das ist euer größtes einzelnes Bauprojekt, oder? Das, was da jetzt in Brasilien läuft.
Wir haben ja in den letzten 18...
Das läuft ja schon, glaube ich, oder? Das ist schon eingeweiht, oder?
Ja, ist eingeweiht. Wir haben in den letzten 18 Monaten über 70.000 Quadratmeter Hallenfläche gebaut auf 4 Standorten und davon das größte Bauprojekt war in Brasilien mit gut 35.000 Quadratmeter Hallenfläche und dann noch Bürofläche und so weiter dazu. Als Gesamtinvestition ist das, was wir jetzt da in Brasilien erstmal versenkt haben, das Größte, was wir jemals versenkt haben an Summe in unserer Firmengeschichte. Aus heutiger Sicht haben wir wirklich Glück im Unglück gehabt. Hätten wir das vor 4 Jahren oder vor 3 oder 4 Jahren, wo wir es so richtig entschieden haben, dass wir da einen großen Schluck aus der Pulle nehmen und einen großen Wurf in den Brasilienwagen, hätten das nicht getan, hätte es uns jetzt seit knapp 2 Jahren oder letztes Jahr im Februar, wo der Krieg begonnen hat, wo ja 30% unseres Umsatzes,
der das war in Ukraine und in Russland,
der dann ja, da, ja, praktisch richtig gefährdet worden ist, dieser Umsatz, ist zum Glück nicht ganz weggefallen, aber ist deutlich weggefallen. Das konnten wir mehr als kompensieren, nicht nur weltweit, Märkte, wo wir schon drin sind, sondern eben auch durch das, dass wir Brasilien ein ganz anderes Format haben, mittlerweile von der Produktseite, was wir da entwickelt haben da drüben, und auch von der Marktdurchdringung, die wir schon haben, und jetzt die Fertigungskapazitäten, die wir dazu geschaffen haben, dass wir also da praktisch die nächsten Jahre mittelfristig deutlich Umsätze realisieren können, die uns wahrscheinlich mehr als das kompensieren, was uns, wenn man jetzt so weiterdenkt, die nächsten Jahre in Russland und Ukraine erstmal nicht kommen wird, weil ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, das ist also, was da jetzt abläuft, selbst wenn wir einen Waffenstillstand haben, wird es nicht auf altes Niveau erstmal vielleicht sofort zurückfallen.
Also ich kann mich ja wirklich noch gut dran erinnern, und jeder, der es hören will, der kann sich ja den Podcast vom letzten Jahr anhören. Da war es ja so, war sogar die Schätzung bei 40% der dorten, und trotzdem war ihr letztes Jahr schon sehr, sehr optimistisch, dass wir trotzdem eine Umsatzsteigerung von 20-25% hinbringt. Und gestern Abend habt ihr in der Pressekonferenz ja einen Slide an die Wand geworfen, dass ihr irgendwo 2022, damals also 2021 waren es irgendwo 700, und letztes Jahr, also für 2022, habt ihr gestern an die Wand geworfen, irgendwo 800, zwischen 870 und fast schon 900 Millionen. Also ihr habt ja trotzdem also alles überkompensieren können, aber wie erklärst du dir das eigentlich?
Ja, machen wir, können wir es uns selber nicht erklären.
Weil das ist ja trotzdem ein gewaltiger,
oder? Es scheint offensichtlich so zu sein, und das ist nicht das erste Mal so, das ist die letzten, ich sage jetzt mal, wenn ich die letzten 10, 15 Jahre zurückschaue, haben wir ja ähnliche Situationen gehabt, wenn ich bloß anschaue, 2013 hoch, 2014, 2015 runter und dann wieder hoch. War ja ähnliche Phase und ähnliche Dynamik, wie wir es jetzt erleben,
im Markt,
die uns eigentlich dann doch nicht so stark erwischt hat, wie es dem Durchschnitt der Landmaschinenbranche erwischt hat. Also ich denke, am Ende sind es eine ganze Reihe von Faktoren, die das beeinflussen, aber der größte Faktor ist der, dass wir natürlich eine hohe Marktdurchdringung haben weltweit. Das heißt, dass wir auf vielen verschiedenen Märkten unterwegs sind, in der Konsequenz natürlich extrem hohe Produktvielfalt haben beim Säen, beim Spritzen und beim Bodenbearbeiten, damit wir auch da vor Ort was wirklich bewirken können.
Also ist das Wachstum durch ein größeres Portfolio zum Beispiel ergänzt, oder?
Diese Kombination also von einem extrem hohen Produktvielfalt und einer sehr starken Verteilung der Märkte auf die ganze Welt, das bringt uns halt eine gewisse Sicherheit in den Schwankungen, die da jetzt immer wieder kommen, einmal durch den Krieg, einmal durch weltweiten Lockdown, durch Corona oder was auch immer, das nicht nur zu kompensieren, sondern überzukompensieren. Das ist eigentlich wahrscheinlich die einfachste Erklärung von allem. Vielleicht kommen noch ein paar andere Faktoren dazu, was jetzt unsere Innovationskraft angeht. Ich habe manchmal ein bisschen die Schnauze voll von dem Wort Innovation, weil wenn wir eine Idee haben, dann sind wir halt schnell. Ja, dann machen wir es. Aber wir haben ja schnell wieder im Container und geht dann doch nicht. Ja. Das ist auch, kommt gerade dazu. Aber da möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir der weitaus innovativste Unternehmen der Welt sind in unserem Segment. Bitte, die anderen sind auch nicht recht viel schlechter wie wir.
Nein, also, aber da, also das, wie gesagt, ihr müsst euch auf der anderen Seite, euer Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil ich habe mir das, wie gesagt, dann die Grafiken nochmal vor Augen geführt, schnell jetzt in Vorbereitung von dem Podcast. Wenn man sieht, ihr habt jetzt, also das muss man sich wirklich auch jeder, auch der Zuhörer muss sich das mal letztlich auf der Zunge zergehen lassen, ihr habt jetzt innerhalb von 4 Jahren praktisch den Umsatz mehr als verdoppelt und ihr habt aber auch das Personal verdoppelt irgendwo von 16, von 2019, also 4 Jahre, von 1600 auf 3200 Leute. Also das heißt, wie verkraftet ihr auch an ihr 4 im Führungsbereich, also 3000 Leute zu handeln, ist ja nicht das gleiche wie 1600.
Ja, da habe ich schon ein bisschen Erklärung dafür. Ich glaube, ein Thema, du hast es ja vorhin angesprochen, vier. Mhm. Also wir sind vier in der Konzernleitung. Und das ist ja dann auch das Wachstum verteilt auf mehrere Standorte. Mhm. Und es ist immer leichter zu sagen, ich habe hier eine Einheit, ich habe eine Einheit mit 200 Personen, gehe auf 300, 400, 500 rauf in einem bestimmten Zeitraum. Das ist einfacher zu managen, wenn ich sage, ich habe einen zentralen Standort und den verdoppelt man jetzt. Mhm. Und ich bin einer in der Führung. Mhm. Also das ist, glaube ich, mit ein Schlüssel schon auch,
dass wir die Lasten auf mehrere Schultern verteilt, oder?
Verteilen können und auch begabungsmäßig verteilen können. Das ist auch aus meiner Sicht eine Erklärung, warum das überhaupt möglich ist.
Ja, aber das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn, ich habe es zwar nicht offiziell verkündet, aber ich kann ja gut zuhören in Gesprächen und dann ist ja die Milliarde für so einen Spezialisten und das ist ja eindeutig und klar, was dir dieses Jahr so auf der Kurs für die Milliarde übersteigen ist, da seid ihr ja ganz klar drauf, oder? Mhm.
Ja,
schauen wir mal. Es ist immer noch August, gell, aber.
Also wir sind keine Kostverächter, das glaube ich ist allen hinreichend bekannt. Und wir nehmen halt mit, was geht. Und wenn halt was geht, dann nehmen wir es mit. Und wenn es halt nicht geht, dann nehmen wir es halt auch nicht mit. Aber planen, das kannst du gleich vergessen.
Ja, aber trotzdem, Michael, wir haben gerade die Baumaßnahmen angesprochen. Wenn ihr nicht, zum Beispiel, vielleicht kannst du auch mal nur kurz sagen, wie der Stand am Sitzenhof ist und in Ronneburg. Seid ihr da schon in Produktion? Weil wenn du nicht rechtzeitig, also antizipierst, die Produktionskapazitäten schaffst, dann kannst du ja auch nicht deinen Umsatz entsprechend steigern. Also ihr habt ja schon viele Dinge ganz strategisch, ganz richtig und konsequent angepackt. Also oder zumindest habt ihr ein gutes Gefühl und ein gutes Bauchgefühl. Ich
mag das schon aussehen. Aber wenn die sehen, dann wie naiv wir machen.
Also wir haben zum Beispiel keinen 5-Jahres-Plan. Ich habe mal versucht, einen zu machen. Und der war immer falsch. Und dann habe ich gesagt, hör mal auf. Es ist schon viel auch Intuition und ein bisschen ein Bauchgefühl.
Ja, aber was ist mit den zwei Bauchmaßnahmen?
Also, das sind ja die anderen zwei noch. Um das einmal einen Bezug herzustellen. Also alles, was wir jetzt bis jetzt gebaut haben, die 70.000 Quadratmeter, sind noch nicht einmal wirksam. Mhm. Da ist höchstens ein Drittel erstmal wirksam im Moment.
Mhm. Der Rest, also ist praktisch nach vorne antizipiert.
Das da hinten wird erst zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres.
Also umsatzwirksam erst
ab Q2
ist das anläuft. Das heißt, also Q2, 24.
Auch das, was wir dieses Jahr an Umsatz, was auch immer das same mark leisten, kommt erstmal aus der alten Struktur raus. Ja. Da ist wenig noch dabei von dem, was wir jetzt an Investitionen getätigt haben. Das ist eigentlich erst einmal gedacht dafür, dass wenn jetzt erst einmal geht es aber runter, also 2024 wäre jetzt sehr blauäugig, wenn wir sagen würden, für alle geht es weiterhin so nach oben und es geht und es bleibt so. Ich denke, wir kriegen eine Konsolidierung, wir kriegen eine heftige Konsolidierung, also nicht ich, da sind wir uns einig.
Nicht nur im Landmaschinenbereich.
Also die haben ja wirklich in allen Bereichen, aber die Baumaschine und was ich alles überall ist eine heftige Konsolidierung da, Automobil noch heftiger sogar. Die geht nicht ungeschoren an uns vorbei. Und darauf sind wir eingestellt. Das heißt, jetzt könnte man sagen, so was haben wir Riemficher jetzt da einen Haufen Hallen gebaut, die brauchen wir erst einmal gar nicht. Ne? Da haben wir halt, was weiß ich, Hallenfußballveranstaltungen und sowas, irgend sowas könnte man jetzt machen. Ne? Aber das hast du nicht in der Hand. Du hast ja gar nichts in der Hand. Und so wie es dir, ich meine, immer ist das vielleicht, das darf ich ein bisschen für mich in Anspruch nehmen, am längsten. Ich bin jetzt über 40 Jahre dabei. Und in diesen ganzen 40 Jahren waren eine unglaublich interessante Fahrt, immer nach oben und immer nach vorne, mit ab und zu mal auch wieder nach unten gehen. Aber dass ich da immer weit vorausgesehen habe, wo es hingeht, nein.
Ja, aber du hast junger Bursch traut da was, du hast einfach was getraut auch.
Ja gut, aber das habe ich gewusst, dass da was draus wird. Mhm. Trauen und wissen, dass was daraus wird, das ist ein großer Unterschied.
Aber jetzt nochmal schnell, wie weit ist denn, was ist denn Sitzenhof und Ronneburg? Wie weit seid ihr denn da?
Na gut, Ronneburg ist der einzige Standort, der seit 4-5 Monaten die Erweiterung, die wir gemacht haben, sind so 14.000 Quadratmeter Montage, die jetzt wirksam wird, die jetzt also eigentlich schon das letzte halbe Jahr wirksam geworden ist. Also das ist das Einzige, so ein Drittel von der ganzen Investition ist jetzt schon wirksam. Mhm. Aber zum Beispiel unser Lackzentrum, das ist so gut wie noch nicht wirksam. Aber wenn man jetzt mal den ersten Lack...
Also es ist am Sitzenhof ist eine neue Lackiererei?
Ja, wir müssen viel... Das läuft gerade an, aber das Problem ist das, dass uns diese ganzen Fremdlackierungen, wir müssen die Lack zukaufen, so gigantisch viel Geld kostet.
logistisch so viele Probleme bereitet, dass wir können bald warten drauf. Das hätte eigentlich seit 5 Jahren schon fertig sein sollen. Also da sieht man mal, wie naiv wir sind. Mhm. Also im Haus sieht das immer so aus, als wie genial wir sind im Vorausplanen und diesen Ihnen ist nichts zusammen. Machen wir, haben wir die Hosen voll und dann haben wir nichts, dann hätten wir es eigentlich schon längst machen sollen. Mhm. Also das ist die Wahrheit. Und Brasilien ist jetzt seit 2 Monaten, kannst du sagen, halb bis dreiviertel wirksam. Die Lackieranlage läuft immer noch in Brasilien. Die wird jetzt erst die nächsten 2 Monate wirksam werden. Da ist das und dann bei dir das erste nächstes Jahr. Das ist eigentlich das, was jetzt bei dir ist. Ja. Das ist ja das Allerwichtigste, weil da steht, wir haben das größte Wachstum bis jetzt bei der Spritze gehabt und werden es auch in Zukunft, wenn es so weitergeht, weiterhin in dem zweistelligen Bereich haben. Und zwar nicht niedrigen, sondern hohen zweistelligen Bereich. Und da brauchen wir jetzt die Verdopplung der Kapazität, weil er steht am meisten an. Und da geht ja gar nichts weiter, wenn es so weitergeht.
Weil man gerade, er hat dir ja gerade den Ball zugespielt, genau, dass du verantwortlich bist für einen großen Bereich. Das Thema, du hattest das auch mal kurz bei den Journalisten gegenüber erläutert, das ganze Thema, wie ihr den Weg in puncto Smart Spraying, das ist ja gerade so das Thema, praktisch die künstliche Intelligenz, wie die hilft, ja, bei der Pflanzenerkennung, da wird immer viel geredet von der flächengebundenen Spritzung auf die Einzelpflanzenbespritzung. Theo, wie ist denn dein und wie ist denn der Horschweg oder der Theo-Lebweg im Smart Spraying? Wie schaut denn der aus?
Ja, ich würde es jetzt nicht nur auf das Thema Smart Spraying oder KI oder Kamerasysteme beschränken wollen, sondern letztendlich geht es hier immer um Präzision. Also ist, wenn man überlegt, warum sind wir vielleicht auch die letzten 10, 12 Jahre so erfolgreich gewesen, dann war es ja auch dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich von dem ersten Gedanken nur über Leistung uns zu definieren, also große Behältervolumen, große Gestängebreiten, hohe Fahrgeschwindigkeiten, das ist langfristig zu wenig. Wir müssen langfristig auch das Thema Präzision, also Effizienz der Pflanzenschutzmittel in den Fokus nehmen und aus dem ganzen Gedanken ist ja dann auch das Thema 25 cm Düsenteilung entstanden, Abtriffminimierung durch Zielflächenreduktion, Spumkontroll ist dann letztendlich der Schlüssel dafür gewesen.
Spumkontroll.
Gestängesteuerung, genau.
Ist, glaube ich, sogar prämiert gewesen.
Das ist mal, prämiert oder? Gewesen, ja. 2013 war das
auch. Ist das schon so wie 10 Jahre schon wieder her?
Ja, okay. Das ist schon wieder 10 Jahre. Wahnsinn, ja. Zeit vergeht. Und aus dem Kontext heraus, das hat ja alles damit zu tun, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren am Acker draußen. So, und jetzt kann man sagen, ist der nächste Step Einzelpflanzenerkennung oder ist das eine Blume, ja,
macht von einem Blumenstrauß? Macht das überhaupt Sinn? Ich kam ja gestern an einer Gespräch, wo ich zugehört habe, so mal erinnern, da hast du, glaube ich, irgendwo so mal drauf verwiesen, dass trotz allem ja mit 25er Teilung hast du ja nur eine bestimmte Fläche. Kannst du das mal vielleicht den Zuhörern vielleicht mal die nahe bringen, wo da vielleicht der Denkfehler bei manchen
drin ist? Man muss das Thema Kamerasysteme erst einmal aufteilen in 2 Bereiche. Es gibt den Bereich Grün und Braun, heißt es. Das ist nichts Neues. Es gibt seit 20 Jahren, kommt aus den Direktsaatgegenden, Australien hauptsächlich, wo man nach Ernte nichts macht und dann halt über die bis zur nächsten Aussaat dieses aufgelaufene Unkraut oder
Ausfall im Grunde Totalherbizid
mit Glyphosat.
Ja, Glyphosat
im Grunde. Das ist nichts Neues, ist auch relativ, ich sage jetzt mal, technologisch jetzt nicht ganz so aufwendig, weil ich muss nur Farben unterscheiden. Mhm. Das macht aber für Europa überhaupt keinen Sinn, für die Hochertragsstandorte, weil wir in der Regel ja eine Bodenbearbeitung machen nach der Ernte und nach dem ersten Regen ist das Feld grün. So, und jetzt haben wir meinen ersten Punkt. Wenn ich sage, das Feld ist grün, dann müssen wir betrachten die Relation zwischen minimaler Spotgröße und Ungradbesatz. Das heißt, die Frage ist, wie klein ist mein minimaler Spot?
Und wie ist der jetzt
mal? So, jetzt bei einer Standardgestänge- oder Düsenteilung von 50 cm, das ist ganz logisch, dann ist die Breite des kleinsten Spots irgendwo 55, 60, weil ich muss ja überlappen.
Hm. Ja, mit durch den Spritzkegel.
Genau, und in der Länge, je nach Fahrgeschwindigkeit, sagen wir auch 50 cm. Jetzt nur mal für die Hörer, damit man es vorstellen kann, ich sage, mein Spot hat ein Maß 50 mal 50 cm. Das würde bedeuten, wenn das Unkraut von Abstand zu Abstand von den Unkrautpflanzen kleiner 50 ist, dann würde die Spritze nie mehr ausschalten. Ich muss ja alles besprühen. So, also Spotspraying machen nur dann Sinn, und das ist die erste wichtige Erkenntnis, wenn mein Unkrautbesatz so dünn ist, dass ich einen Abstand habe von Unkraut zu Unkraut von 1,50
Meter. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Rapsfeld nachbehandelt, also jetzt mal das und den aufgelaufenen Raps dann...
Dann macht es keinen Sinn, Spot zu sprengen. Ja. Also das,
ja. Oder zum Beispiel, auch Getreidefläche, wenn
das... Mais wäre ein Klassiker, Mais bei uns, also ich meine, Zuhörer kennen das, wenn Mais gesät wird, meistens passiert noch nichts, weil es zu kalt ist und dann kommen die ersten warmen Mainächte und ein warmer Regen und dann ist nach einer Woche das Feld grün. Hm. So, also macht Spotten hier keinen Sinn. Das ist mal die erste wichtige Erkenntnis. Zweite wichtige Erkenntnis ist, dass Unkraut immer wächst. Das hört ja über die Saison nicht auf. Ja, das heißt, mit einer Überfahrt wird das nicht gegeben sein, ich muss dann da öfters drüber fahren. Und wir haben dann in dem Zusammenhang einmal überlegt, bei welchen Kulturen oder Applikationen würde es klassischerweise Sinn machen. Und da war das Thema Distel aus Weizen. Genau, wäre der Klassiker, weil Distel ja nur nesterweise vorkommt. Und das haben wir dann auch mit einem Startup, die behauptet haben, sie können das, getestet über zwei Saisonen. Und das Ergebnis war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das kann gar nicht funktionieren, aber es war noch nicht so weit, dass wir gesagt haben, wir könnten das jetzt in die Preisliste reinnehmen und ruhigen Gewissens verkaufen. Also wir wollen dann auch einen zufriedenen Kunden zum Schluss haben, weil wir nur 60% ungefähr der Disteln
getroffen haben. Das hast du in der Pressekonferenz einmal aufgezeigt, dass eigentlich im Grunde mit diesen Erkennungen tatsächlich nur 60%, also 40%.
Ich möchte das nicht pauschalisieren, es mag durchaus bessere geben, das weiß ich nicht, aber mit dem System, das wir jetzt da gehabt haben, haben wir eine Trefferquote von 60% erzielt. Und das ist vielleicht auch nochmal die dritte Erkenntnis, ein Kamerasystem wird nie 100% Wirkungsgrad erzielen können. Das ist ja wieder Physik, es gibt einfach Unkräuter, die sind so klein, das kann ich nicht sehen im ersten Augenblick, aber in einer Woche ist es doch größer gewachsen, ist logisch. Oder es ist verschattet von einem Erdklumpen davor, wir müssen einen Scheck drauf schauen, also in Fahrtrichtung. Also da gibt es auch rein von der Physik her Limitierungen, sodass man nie 100% Wirkungsgrad erreichen kann. Und dann ist die spannende Frage, wie viel Threshold oder wie viel Restverunkrautung können wir denn akzeptieren? Und die zweite spannende Frage, in welchen Kulturen macht es dann eigentlich Sinn? Mhm. Ja, und da sind wir momentan mir auf dem Weg zu sagen, für diese, wie gesagt, Direktsaatgegenden, wo es nur um Grün-Braun-Erkennung geht, keine Frage, da macht es Sinn. Da sind wir voll dabei, ein System zu entwickeln. Und für die klassischen europäischen Bedingungen wäre eine mögliche Anwendung in der Zuckerrübe, wo ich ein Einsparpotenzial sehe, allerdings nur in Kombination wieder mit Flächenspritzen. Das heißt, reinspotten, da sehe ich überhaupt kein Sportpotenzial. Zwar pro Überfahrt ja, aber ich muss viel öfters drüber fahren. Und dann habe ich im Summe vielleicht wahrscheinlich sogar mehr gespritzt.
Ja, aber Stichwort, kannst du vielleicht auch mal den Zuhörern, weil ihr habt ja in diesem Jahr mal, es ist zumindest da im Frühjahr, dieses ganze Thema Bandspritzen oder dass ihr letztlich schräg, dass ihr wie bei Kartoffeln oder was, dass ihr letztlich den Kartoffelbiefel, also den Damm gespritzt. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen, da ist ja die Schwierigkeit, wenn das Gelände eigentlich da, ich glaube, da kommen wir wieder auf eure Gestängeführung, was ja da so, so wichtig ist, oder?
Das Thema Bandspritzen ist interessant, ja. Das ist ja überhaupt nicht neu. Also ich kann mich erinnern, meiner Lehrzeit damals, vor 30, 40 Jahren, da haben wir etliche Bandspritzen gebaut oder Hackmaschinen umgerüstet auf Bandspritzen. Also das ist nicht neu. Ist dann verschwunden, weil man merkt dann, flächig ist vielleicht sogar einfacher.
Hacken und Spitzen und passt meistens nicht zusammen.
Passt nicht zusammen. Und das Hacken hat auch irgendwo wieder seine Hasenfüße, so ein Jahr wie heuer, wo es extrem nass war draußen, ist halt mit dem Hacken zum Teil schwieriger. Dann kam das Thema Erosion mit dazu, also gerade hier in unseren Hanglagen, wo wir gesagt haben, naja, wir müssen Zwischenfrüchte anbauen, dann geht es Hacken gar nicht mehr. So, jetzt greift man das Thema Bandspritzen in Kombination mit Hacke wieder auf. Und wie der Michael schon sagt, wir haben bei der Hacke braucht man andere Bedingungen wie beim Bandspritzen. Also Bandspritzen bei 30 Grad Außentemperatur voller Sonne macht keinen Sinn. Hacken durchaus, da macht es gerade erst recht Sinn. Ja. Und dann kommt die Idee auf, eben mit einer Flächenspritze, die vorhanden ist, auch Band zu spritzen. Was haben wir gelernt dabei? Die letzten
Ihr habt da was ändern müssen.
Ja, wir haben nichts ändern müssen.
Nein, aber ich habe doch andere Düsenabstände
alles gemacht. Moment. Ja. Also eine Voraussetzung ist, wir brauchen eine 25er Teilung. Damit wir entweder auf das Band oder zwischen die Reihen reinkommen, haben wir. Zweite Erkenntnis ist, wir brauchen eine extrem präzise Gestängesteuerung, weil wenn ich ein Band erzeugen will von 20, 25 cm Breite mit einem schmalen Düsenkegel, dann ist natürlich der Gestängeabstand oder die Einhaltung eines präzisen Gestängeabstands extrem wichtig. Ansonsten habe ich entweder eine hoffnungslose Überdosierung im Band, weil ich zu schmal werde, oder eine hoffnungslose Unterdosierung, weil ich zu breit werde. Also das Einhalten des Bandes ist oder des Abstandes ist extrem wichtig. Durch Bummkontroll möglich. So, was haben wir jetzt gelernt die letzten Jahre? Von der technologischen Voraussetzungen der Pflanzenschutzspritze haben wir alles. Wir haben die entsprechenden Düsen, wir haben auch entsprechende gewinkelte Düsenkappen für zum Beispiel Kartoffeln. Mhm. Was man allerdings wissen muss, man muss das Gesamtsystem betrachten. Also nicht nur die Applikation selber, sondern was ganz wichtig ist, ist das Säen. Ich muss beim Säen extrem präzise arbeiten, damit man meine Übergänge von Anschluss zu Anschluss, dass die wirklich genau passen. Weil wenn ich jetzt 36 Meter Spritz habe und einen 3 Meter Kartoffellager und ich habe jetzt mal 5 cm Abstandsdifferenz, dann bin ich außen irgendwann so weit daneben, dass ich dann überall hinspritze, aber nicht, wo ich will. So, das ist mit der meiste Lerneffekt, den die Landwirte erzielt haben. Die Spritze, das ist nicht das Thema, die Vorarbeit ist das Thema. Hm. Und das geht aus meiner Sicht am besten, wenn man halt konsequent mit GPS arbeitet, also nicht nur der Schlepper lenkt, sondern auch die Sämaschine hinten wird gelenkt oder zumindest aufgezeichnet und wir fahren dann diese aufgezeichneten Spuren auch, nicht das, was der Schlepper vorne macht. Hm. Da bietet man Lösungen an, bis hin, dass man zwar bei gezogenen Geräten die Achsschenkel lenken, unabhängig vom Schlepper vorne über den zweiten GPS-Empfänger lenken, der dann wirklich exakt auf das drauf fährt, was gesät worden ist. Das können wir. Beim Selbstfahrer können wir das genauso machen, dass wir die Hinterachse unabhängig von der Vorderachse mit einem zweiten GPS-Empfänger einstellen. Das funktioniert. Aber wie gesagt, das Thema ist eher das Säen, dass das extrem präzise...
Von den Neuheiten, die ihr ja hier jetzt vorgestellt habt, ja, auf der Pressekonferenz, da gibt es ja auch eine neue Pflanzenschutz-Selbstfahrer, die kleinere Variante. Also was, ihr kommt da eigentlich im Grunde, auch in der Bodenwerbe, oft einmal anders wie andere, die kommen von klein nach groß, aber ihr habt eigentlich immer die Strategie gehabt, dass die eigentlich von oben nach unten so nachverdichtet, oder?
Das ist richtig, das ist aber unsere Eigenart. Wir bauen nur immer erst die größte Einheit, die möglich ist. Und schauen wir mal, kleiner geht es dann immer, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann geht es kleiner auch nicht.
Genau. Aber was bringt jetzt,
wie ich schon eingangs gesagt habe, eine Strategie war zu sagen, wir wollen uns internationalisieren und das heißt, wir brauchen für die verschiedenen Märkte die entsprechende Selbstfahrtechnik. Und es macht keinen Sinn, einen europäischen Selbstfahrer zum Beispiel jetzt nach Brasilien zu bringen oder nach Nordamerika, da gibt es andere Anforderungen. Mhm. Und den, den wir jetzt hier vorgestellt haben, den neuen VT, das ist letztendlich eine weitere Konstellation oder Konfiguration von unseren variablen Spurverstellen. Wir haben ja weltweit verschiedene Spurmaße, die wir erfüllen müssen. In den USA geht es bis 4 Meter Breite, in den Ostmärkten irgendwo bei 3,50 und hier in Europa haben wir eben auch immer noch das Thema mit gerade in Kartoffeln 1,80 Meter oder 2,25 Meter, das sind so die Klassiker. Und um das für Europa abzudecken, haben wir jetzt diesen neuen VT entwickelt mit einem,
V steht dafür Variable. V
steht für Variable Tiefe Track, um 1,80 Meter bis 2,25 Meter abdecken zu können. Hm. Wobei interessant ist, diese gleiche Rahmen- oder Schiebekonstellation werden wir jetzt auch für Australien bringen, aber nicht von 1,80 Meter auf 2,25 Meter, da geht es dann von 2 Meter auf 3 Meter zu verstellen. Das sind dann so spezielle Konstellationen im Baumwollanbau.
Hm. Ja, du hast jetzt gerade es gibt so viele, jetzt mal immer ein Stichwort, dann könnte man schon wieder woanders gerade denken. Du hast gerade die Variantenvielfalt angesagt, also was mir so auch aufgefallen ist, ihr habt ja für diese, und der Michael hat das gestern Abend da in seiner Ansprache gesagt, dass ihr für die verschiedenen Märkte, dass es euch im Grunde die Komplexität durch die Variante, also ihr mehr oder weniger immer für jeden Markt, also dass er fast nichts übernehmen könnte in die unterschiedlichen Märkte.
Ja, ich möchte nicht sagen, dass wir gar nichts übernehmen können, aber,
ich denke, viel verändert, oder?
Ein Erfolgsrezept oder ein Grund für das Wachsen der letzten Jahre ist schon auch, dass wir eben nicht gesagt haben, wir haben jetzt eine Technik und die muss für alle Märkte der Welt passen, sondern wir haben eine Technologie und die adaptieren wir für die Märkte. Das ist ein Unterschied. Also wir gehen jetzt nicht hin und wir haben eine Maschine und die verteilen wir jetzt. Und zwingen den Markt das zu akzeptieren, sondern wir haben eine Technologie und schauen jetzt, okay, wie müssen wir die jetzt adaptieren, damit sie in den Markt passt. Und das ist.
Mach ein Beispiel
dafür. Da machen wir jetzt als Beispiel, jetzt im Pflanzenschutzbereich, wenn ich schaue, die Aufgabe ist die gleiche, wir müssen Flüssigkeiten flächig verteilen. Jetzt ganz banal, wenn wir in Frankreich einen Selbstfahrer zulassen wollen, offiziell auf der Straße zu fahren, dann dürfen wir nicht breiter als 2,55 sein auf der Straße. So. Jetzt müssen wir
bei uns 3 Meter.
Bei uns in Deutschland 3 Meter, in Frankreich 2,55. Jetzt, okay, wir bauen ein Gestänge mit 36 Meter, das auf Außenbreite 2,55 klappt. Das haben wir, logischerweise. Aber da steckt ein gewisser technologischer Aufwand dahinter. Also das ist, ja, so jetzt in USA oder in Brasilien spielt die Transportbreite auf der Straße eher eine untergeordnete Rolle. Jetzt wäre es fatal, wenn wir dieses 2,55er Gestänge nach USA oder nach Brasilien bringen, wo ich weiß, okay, die fahren erstens viel mehr Hektar pro Jahr drauf und sie fahren ganz andere Fahrgeschwindigkeiten. Weil dieses 255 bedingt eine bestimmte schlanke Struktur im Gestänge. Wenn ich jetzt aber auf 3,50 Meter Außenbreite gehen kann für diese Märkte, dann kann ich natürlich ganz andere Struktur bauen.
Kann es anders klappen auch,
ist oder? Vielleicht sogar günstiger. Ja. Kann anders klappen. Hm. Sparen wir vielleicht einen Klappunkt. Ja.
Das gilt ja genauso eigentlich für die größeren Bodenbearbeitungsgeräte.
Das ist das Gleiche. Oder? Wenn jetzt ein 12-Meter-Gruppe auf 3 Meter klappen will für Europa hier, dann ist das da ist ein gewisser Aufwand dahinter. Wenn ich jetzt nach USA gehe, dann gehen wir halt auf 3-4 Meter Außenbreite. Ja. Spielt keine Rolle. Und das ist einmal rein von den Randbedingungen her. Und wenn es natürlich jetzt in die Agronomie reingeht, dann muss man halt feststellen, dass zum Beispiel Brasilien wieder durch die hohen Niederschläge, durch das Thema Direktsaat, durch das Thema konsequent Zwischenfrucht anzubauen, eine europäische Einzelkornmaschine da drüben nicht laufen wird. Das heißt, wir müssen adaptieren. Was jetzt nicht bedeutet, wir machen eine komplett neue Maschine. Wir nutzen natürlich Komponenten, wo wir wissen, die Dosierung ist der gleiche. Mhm. Aber wir müssen andere Abstände einhalten, wir müssen andere Räume einbauen, wie auch immer. Mhm. Und das meinen wir mit adaptieren. Und da ist vielleicht der Schlüssel oder ein Schlüssel des Erfolgs, dass wir eben da in der Lage sind, durch wirklich gute Leute auch vor Ort, dann entsprechend diese kleinen Details zu ändern, damit die Maschinen im Markt dann wirklich funktionieren.
Was ja auch glaube ich schon revolutionär. Wir haben vorhin, Michael hat das vorhin angesprochen, das Thema Portfolioergänzung, also Sortimentsergänzung, Stichwort Düngersteuer. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren, hat schon mal so ein Bild ist da, hat es da mal gegeben, so Prototypen oder was, dann ist ja irgendwo, kann man sagen, also 20 oder 30 Jahre mehr oder weniger fast geschlafen, dann waren darüber, irgendwo in die 90er und jetzt haben wir 2023 und jetzt bringt er einen Pneumatikstreuer. Plötzlich jetzt, oder?
Wieder. Wir haben schon mal einen gebaut.
Noch, mit Land noch, weiß ich noch.
Ja, ja. 94 war das.
Da habe ich mit Gestänge
noch Land. Also 30 Jahre.
Das wieder, dann hast du gesagt, ich tue das wieder, hau nicht hin, ich will mir anders machen. Genau. Dann hast du einen Tank dazu gebaut. Ich habe angefangen mit der Konstruktion, ich habe weitergemacht, dann haben wir miteinander gemacht und er hat es dann ausbauen müssen. Und mei, ist ein Gaudi gewesen.
Haben wir dazu gebaut, ja.
Aber das, was der jetzt bringt, sag mal ein paar, Theo oder Neil, was sind denn die USPs vielleicht mal?
Weil der Hintergrund dieser ganzen, es wird immer wieder diskutiert, pneumatische Düngerstreuer, brauchen wir denn überhaupt? Weil
natürlich mit Farm to Fork, 50% weniger Dünger, oder?
Aber es ist im Vergleich zu einem Schleuderstreuer natürlich ein schon wesentlich größerer technischer Aufwand dahinter. Und auch die Maschine ist natürlich im Vergleich zu einem Schleuderstreuer wesentlich teurer. Das muss man ganz offen so sagen. Das heißt, wenn wir da einen Markt sehen, dann muss da irgendwo auch für den Landwirt in einem gewissen Zeitraum eine wirtschaftliche Balance da sein, ansonsten werden wir das Ding nicht verkaufen können. Und was wir halt feststellen, ist, dass das Thema Präzision jetzt nicht bloß im Pflanzenschutzbereich unheimlich an Bedeutung gewinnt, auch im Bereich Düngen. Also wir wissen alle, es gibt eine Düngeverordnung und gibt bestimmte Regularien und die Notwendigkeit, Dünger auch wirklich präzise zum Beispiel im Randbereich, Section Control, Variable per Section auszubringen, die nimmt zu. Das Zweite, was wir sehen, was zunimmt, ist das Thema Leistung in einer bestimmten Zeiteinheit. Wir leben in Zeiten des Klimawandels, das wissen wir alle, und das punktgenaue Arbeiten draußen am Acker ist zum Schluss entscheidend für das Wohl oder Weh, für den Ertrag.
Für den Erfolg, ja.
Also nicht unbedingt, ob nun ein Zentimeter tief oder nicht tief, da ist die Zeit, also wann kann ich was draußen machen am Acker, hat aus meiner Sicht einen wesentlich größeren Hebel. Und gerade jetzt beim Thema Düngen sind wir auch voll in Umweltbedingungen drin. Das heißt, Regen geht nicht, Wind geht nicht. Also es wird dann immer enger, wann ich was machen kann draußen. Und da sehen wir jetzt mit dem pneumatischen Ausbringen natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber dem Schleuderstreuer. Wir haben hier 12 Teilbreiten. Wir werden bis 48 Meter Breite gehen. Wie gesagt, mit dem Thema Section Control wie bei der Spritze, Curve Compensation und eben auch Applikationskarten abzuarbeiten auf 3 Meter Teilbreitenebene. Einen großen Vorteil. Hauptanwendungen oder Hauptmärkte sehen wir durchaus auch hier in Deutschland, Norddeutschland, Ostdeutschland, gerade küstennahe Gegenden mit viel Wind, aber auch international, weil das Thema Düngerqualität natürlich eine große Rolle spielt. Erst einmal vom Preis des Düngers her.
Beim Schleudersteuer wirkt sich natürlich viel gravierender aus wie bei 1,50
Meter
oder 3 Meter Teilbreite.
Die schlechteste Düngerqualität auch noch extrem präzise ausbringen. Also alles, was kristallin ist, geht durch, unabhängig jetzt von der Qualität.
Hm. Ja. Wann ist das käuflich? Wann kann man den kaufen?
Wir haben jetzt dieses Jahr zwei Prototypen im Feld gehabt und werden jetzt für nächstes Jahr noch mehr eine begrenzte Stückzahl bauen. Die ist auch schon weg. Und dann 25 wird dann die Maschine in Serie gehen.
Hm. Agritechnik, also Neuheiten, Messe. Porsche hat sich ja, Michael, ihr, du, der Philipp, ihr habt ja in den letzten ein, zwei Jahren habt ihr ja schon ein paar so Luftballons oder Leucht, wie soll ich sagen, habt ihr was steigen lassen. Sprich, zum einen einmal dieses Thema mit dem Triebkopf, mit dem Robo und dann zum anderen ja mit der selbstfahrenden Maisdrille. Gibt ja verschiedene Videos, also wenn jemand eingibt, findet er ja die Sachen. Sag mal, werden wir die auf der Agritechnica sehen?
Gut, also bei uns geht natürlich das jetzt schon im flotten Galopp, diese ganze Autonomisierung am Acker immer weiter und auch die Erkenntnis, der Zugewinn der Erkenntnisse nimmt also auch exponentiell zu. Dran sind wir ja eigentlich schon im Gedanken schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, seitdem die ersten GPS-Systeme am Markt kommen mit RTK, haben wir bei uns selber im Betrieb ja schon die allerersten aus USA von Autofarm geholt und dann war gleich der Gedanke, Mensch, da können wir vollautomatisch fahren und wie schauen solche vollautomatischen Fahrzeuge aus? Dann haben wir schon die ersten Zeichnungen gemacht, haben wir überlegt, ein Funktionsmuster zu bauen, haben wir es wieder verworfen und dann so vor 5-6 Jahren ist dann losgegangen, dass wir die ersten Funktionsmuster gebaut haben, da war unter anderem so ein Triebkopf dabei. So ein Triebkopfkonzept.
Genau, ihr habt den auch doch selber bei euch im Betrieb
eingesetzt? Ja, der läuft ständig bei uns im Betrieb. Ja. Dafür haben wir unsere Spielwiesen, unsere Sandkisten unter anderem.
Und, ja, ein paar tausend Hektar.
Und da ist es halt so, da haben wir halt jetzt auch viel dazugelernt. Wäre ich vor 4 Jahren die Agritechniker gewesen, hätten wir also eine riesen Tamtam da drum gemacht, um den Triebkopfsystem und so weiter und fort und mit Spurplanung.
Ja, 2019 war ja, 2020, 2021 müssen wir.
Haben wir vorgehabt, dass wir so richtigen Rollout machen. Gell. Und zum Glück haben wir das nicht, war die Agritechniker nicht und auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr war die Agritechniker nicht. Weil wir haben doch jetzt eine Erkenntnis zu gewinnen gehabt, speziell was die Triebköpfe angeht, das sind ja nicht mehr die einzigen, viele andere arbeiten ja auch. Kannst vergessen, Entschuldigung, dass ich es immer so deutlich sage. Das K.O.-Kriterium ist ein ganz einfaches. Weil was soll ich jetzt gegenüber einem Schlepper mit Kabine anders machen mit so einem Triebkopf, der keine Kabine hat? Außer der Triebkopf ist um 50-60% billiger wie ein vergleichbarer Traktor. Dann wäre es überlegenswert, den automatisch fahren zu lassen. Ansonsten nehme ich doch einen Schlepper her, wo 10.000, 20.000 Stück von einem Typ im Jahr gebaut wird oder 50.000, die so preisgünstig zu erwerben sind. Vor allem, wenn es dann darum noch geht, hinten und vorne einen Dreipunkt zu haben, wo ich dann irgendwas anbaue, also noch interessanter, noch unsinniger, dann nehme ich doch lieber einen Schlepper her und tue den automatisieren mit Kameras und LIDARs und was ich will, und lasse den automatisch fahren, als dass ich da ein spezielles Fahrzeug dazu baue. Und das ist die Erkenntnis auch bei uns von unserem Triebkopf, den wir jetzt so mit Maestros und Certos und Kurzscheiben gefahren haben die letzten Jahre. Das läuft schön, es geht uns gut, es gibt ein paar Grenzen, wo also der Triebkopf von der Zugkraft her, was auf den Boden bringt, irgendwann mal auch nicht mehr geht, aber das ist erstmal zweitrangig. Aber am Ende bringt das uns nichts. Wenn wir das jetzt selber bauen würden, in Serie bauen würden, mit Vario-Getriebe, was wir vorher gehabt haben, zu entwickeln dafür, wo es irgendwelche Raupenantriebe, also den 400-500 PS, den jetzt deutlich billiger zu bauen wie ein Standard-Schlepper, das war die Erkenntnis, haben wir da irgendwann mal gehabt, da sind wir vielleicht.
Also ihr verfolgt das nicht weiter, oder?
Nein, wir lassen das laufen, weil aus anderen Gründen, wenn man es als Testgründen braucht, andere Dinge, also ganz aufhören tun wir nicht damit, aber wir haben damit abgeschlossen, daraus ein Produkt zu machen, weil es einfach keinen Sinn macht. Hätten wir es nicht getan, hätten wir nicht mehrere Jahre damit rumgespielt, hätten wir nicht mehrere Jahre draußen am Acker, wenn wir auf und ab fahren, hätten die ganzen Vor- und Nachteile davon gesehen, würden wir nicht zu der Erkenntnis kommen. Deswegen werden viele andere auch zur ähnlichen Erkenntnis kommen. Die nächste Agritechniker wird da, die jetzige, wird da richtig interessant werden.
Meinst, weil wir viele sehen, denke ich.
Ja, weil, ja. Und dann auch das nächste, der nächste Ansatzpunkt, lieber mehrere kleine zu bauen. das ist noch irrsinniger. Das macht Sinn in der Spezialkultur und Gemüsebau, überhaupt keine Diskussion. Da geht es. Aber auf der großen Fläche, Herrschaftszeiten, wenn du schon mal so ein Roboter hinterhergelaufen bist und dann siehst du, dass ab und zu da
was stoppt. Ja, 100 Meter Bereich.
Und da ist ab und zu was, da wo du sagst, jetzt muss ich einen ganzen Tag hinterherlaufen, weil da habe ich gerade eine Platte drin, wo es schwer ist und wo ich ein Lagergetreide gehabt hat und den Stroh stopft und was ich alles, und ich muss ständig aufheben, wieder rückwärts fahren, wieder ausputzen und so fort. Und da stelle ich mir vor, ich habe nur zwei oder drei von denen statt einen. Da baue ich doch lieber einen ganz großen und kümmere mich um den, als vier, fünf kleine. Also weißt, da kommst du aber erst drauf, wenn du in der Praxis draußen bist, so wie es wir gemacht haben. Und auch mal in der Fläche bist, wo du auch mal wirklich Fläche machst. Und nicht bloß einmal einen halben Tag auf und abfahren und dann wieder heimfahren tust und dann war es das. Oder wenn du nur so Dinge hast, jetzt bin ich im Acker fertig, muss ich den nächsten Acker rein. Ja, wie machst du das? Auf dem Tieflader aufladen, wie ein Backer auf der Baustelle. Ja, sag einmal, wo sind wir denn? Da haut dich jeder Landwirt davon und sagt, hau bloß ab mit dem Klump. Also was soll denn das? Das sind ganz einfache K.O.-Kriterien. Ja. Aber da kommst du eigentlich erst drauf, wenn du das tust. Und zwar in großem Stil tust. Also was in großem Stil, so wie es mir halt gemacht haben. Und wie gesagt, das sind halt die Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben früh angefangen damit und jetzt haben wir halt auch früh gelernt, wo es nicht geht.
Was wir schon auch gelernt haben, ist eine AB-Linie auf und abzufahren. Autonom. Das ist nicht das Problem. Eine Vorgewendewendung sauber zu fahren, da wird es schon ein bisschen komplexer. Ein komplettes Feldvorgewende zu fahren, da wird es noch ein Stück komplexer. Und wenn jetzt noch irgendwelche Massen oder Hindernisse im Feld sind, statische, dann wird es noch mehr ein Stück komplexer. Und was wir da gelernt haben ist, wenn die Maschine das entscheiden soll, was zu tun ist, das können wir vergessen. Also der Traum, dass da ein Kamerasystem drauf ist und jetzt kommt der Masten, jetzt sagt die Maschine selbstständig, in dem fahre ich rechts rum und am nächsten fahre ich links rum, das wird nicht funktionieren. Und das war auch ein Lerneffekt, dass wir gesagt haben, Autonomie funktioniert nur dann zuverlässig im Acker, wenn der Acker vorher zu 100% beplant wird. Das heißt, es muss wirklich alles,
also die Spurlinien
Vorgewendeumfahrungen, Hindernisumfahrungen, alle Geschwindigkeiten, alle Kurvenradien, das muss zu 100% vorher
definiert sein. Und du musst Daten auch vorgeben auf den Segmenten der Spur.
Ja. Also wo fahre ich wie schnell zum Beispiel, ja? Was passiert wo? Das, ich vergleiche es mal mit einer CNC-Fräse. Vor 30 Jahren hat man noch manuell gefräst. Heute spannt man Glotz ein und drückt auf ein Programm und das wird abgespult. Und so ähnlich ist da auch. Ich muss den Acker wie eine CNC-Maschine vorher beplanen. Dann funktioniert das. Bloß das war dann die Erkenntnis. Wo ist dann der Unterschied? Die Roboraupe, also der Triebkopf, kann dieser Spur nachfahren, aber auch jeder Standardschlepper wird dann irgendwann dieser Spur nachfahren können. Das ist ein Unterschied.
Ja, das kommt ganz schnell. John Deere, ihr kennt auch, ja. Marquardt von Benz ist auf jeden Fall ein Begriff, der eigentlich ganz klar gesagt hat, also auch im Interview mit mir, eindeutig zum jetzigen Zeitpunkt baut er die autonomen Traktoren von John Deere mit Kabine. Weil auch das Thema, du hast vorhin angesprochen, von A nach B zu bringen, ist das eine und so weiter. Also das macht momentan für ihn, deswegen
tut er einen Standardschlepper. Leute, das wird bei den Traktorherstellern bleiben auch. Da brauchen wir uns nicht groß anstrengen, um zu meinen, dass wir irgendwo den Traktor da irgendwo wegrationalisieren. Ansätze haben wir schon mal gehabt, aber vergessen wir es. Was anders ist es,
wenn jetzt zum Beispiel... Da wollte ich jetzt gerade hin, aber mit deinen Spezialmaschinen.
Wir haben jetzt zum Beispiel einen Spazierer, einen Sonderfall. Sonderfall ist aber auch groß, von der Fläche her. Oben im Norden gibt es also so diese Betriebe, die also vor 10, 20, 30 Jahren mit Rodungen angefangen haben und da am Stück 10, 20.000 Hektar sind. Und der Betrieb ist vollkommen autark. Und der will zweimal im Jahr sein Mais und sein Weizen direkt in sein Acker rein sehen. Den interessiert nur schiere Leistung. Und da geht es darum, Arbeitsbreite. So, mit Arbeitsbreiten bis 18, 19, 20 Meter, die beherrscht man noch vom Klappen her und so weiter und fort und das haut einigermaßen hin. Aber ab 20 Meter, das ist wie so 50 Meter bei der Spritzen, sage ich jetzt einmal. Da gibt es dann so kritische Sprünge, wo du auf einmal nur das Mittelteil von so einem Rahmen so schwer bauen musst, dass das schon 10, 15 Tonnen wiegt, sinnlos, wo du extra 100 PS vorne hinhängen musst, bloß damit du das in den Acker gezogen kriegst. Was soll denn das? Nur damit du es einmal an der Woche zusammenklappen kannst, weil du den Hof reinfahren musst oder unter das Dach reinfahren musst, weil irgendwie musst du es reinbringen.
Dafür habt ihr diese GO24 oder wie die heißt,
genau, entwickelt, oder? Und daraus ist einmal das Gentry-Konzept, ist ja nichts Neues, das gibt es seit 40 Jahren. Es gibt ja zig verschiedene Varianten von Gentrys, die in den letzten 40, 50 Jahren gebaut worden sind. Mittlerweile sind auch wieder einige auf dem Markt. Und wir haben jetzt, und dann haben wir uns einmal dieses Gentry-Konzept angeschaut, das habe ich mal gemacht mit meinem Bruder zusammen, zwischen Weihnachten und Neujahr vor 2 Jahren, haben wir wieder ein bisschen Zeit gehabt, haben uns überlegt, überlegt, Mensch, Meier, wir brauchen zwischen 24 und 36 Meter Einzelkornsämaschinen, also zwischen 48 bis 72 Reihen, da brauchen wir ein Konzept. Und diese Eisenschweine, die es bis jetzt am Markt gibt, die in ganz geringen Stückzahlen verkauft wird, die wollen wir gar nicht bauen. Weil das ist sinnlos. Das ist nur mit Gewalt Eisen durch den Acker ziehen und dann noch 500, 600 PS vorne hängen, wo du bloß 400 PS brauchst. So, dann ist eigentlich uns die Idee gekommen, Mensch, ein Gentry-Konzept, wo wir zwischen den Rädern so viel Abstand schaffen, dass wir den Rahmen durchschieben. Und dann sind wir einfach mal draufgekommen, hey, das ist eine geniale Idee. Aber ist eigentlich primitiv die Idee. Das heißt, nichts ingenieurmäßig, nichts im Gegenteil, sogar ganz was Einfaches ingenieurmäßig, das zu realisieren. Und dann haben wir gesagt, komm, so wie wir halt sind, weißt du was, ich mache ein paar Zeichnungen am Anfang des Jahres, wenn die Leute vom Urlaub zurückkommen, holen wir zwei Ingenieure her, machen wir es fertig und bauen wir es einmal zusammen und fahren wir rüber und probieren wir es. Ja. Siehe da, das hat sich relativ, das meiste, wenn du das Konstruieren anfängst, dann kommst du dann relativ schnell rein, dass du merkst, hey, das passt einfach, weil es so einfach zu machen ist. Gell. Passt, also wird gebaut, das geht ja bei uns relativ schnell. Wir brauchen nicht, das geht ja bei uns in 3-4 Monaten, ist also schnell so ein Funktionsmuster gebaut. Natürlich muss ich auch sagen, einen Tag später ist schon ein Container auch drin, das kann auch sein, das geht noch schneller machen. Ja. Da brauchst du auch noch mehrere Schrottcontainer, da muss es auch anders schneiden auch noch. Also solche Fälle haben wir auch, so ist es nicht.
Und dann ja, aber da laufen jetzt zwei, das sieht man ja auch auf Videos, da laufen zwei in Brasilien, oder?
Einer, so weit sind wir nicht. Und dann haben wir erstmal auf 24 Meter das ganze Konzept ausgelegt, jetzt gibt es ja 36 Meter Konzepte davon. Und jetzt merkt man, das Konzept zum Laufen zu bringen, technisch, mechanisch überhaupt kein Problem. Steuerungstechnisch ist das eine ganz neue Herausforderung. Also ein Knicklenker oder ein Mähdrescher mit GPS zu fahren, das war schon sehr kompliziert. Gell? Aber ein Gentry, der sehr breit ist, wo du musst dir vorstellen, du hast einen Hebel von 12 Meter auf die Mitte gerechnet. Mhm. Und wenn da irgendwo ein schwerer Boden auf einer Seite herkommt, auf der anderen Seite locker geht, dann zieht es das Fahrzeug aber so schnell weg, so schnell schaust du gar nicht.
Ja, der pendelt dann so.
Ja, und, dann, wenn das Fahrzeug wegzieht durch den Hebel und der nicht schnell genug nachregelt, ja, und der ist schon Meter, zwei Meter hat er sich versetzt, der läuft zwar immer noch gerade dahin, also auf der Spur, ist aber das Fahrzeug, schräg, der Rahmen ja. Ist schräg drin und du musst wieder nachziehen, das heißt, ein Rad muss schneller laufen, andere muss langsamer laufen. Was passiert, du fährst wie ein Besoffener durch Nacken durch. Ja. Und das haben wir gemerkt, jetzt wird es interessant. Jetzt wird's, das haben wir aber auch gewusst. Das heißt, es geht nur mit zwei Antennen und so weiter und so fort und es geht mit herkömmlichen GPS-Algorithmen kommst du nicht weit. Mhm. Das haben wir schon gleich gemerkt. Und deswegen haben wir dann irgendwann mal komplett angefangen, das komplett in die eigene Hand zu nehmen und selbst zu entwickeln und selbst aufzubauen. Weil die herkömmlichen Autotruck-Hersteller...
Ja, wie lange denkst du, dass das noch dauert, bis der so eine Themen löst? Wann wird es sowas geben? Also, weil ich weiß, ich habe das ja in Brasilien auf der Ausstellung gezeigt.
Ja, ja.
Den Country.
Ich habe mal versucht, vor einem Jahr zu sagen, in 2 Jahren sind wir am Markt und wir werden am Markt sein. Also in 2 Jahren sind wir am Markt.
Also sprich 2025?
Nächstes Jahr werden die ersten Fahrzeuge...
24?
Ende nächsten Jahres werden die ersten Fahrzeuge kommerziell gebaut für den Markt da drauf. Nur für den Markt da oben.
Okay.
Also das ist keine Spinnerei mehr. Jetzt ist es Realität. Weil jetzt sehen wir es, jetzt geht's. Wir haben es im Griff. Wir haben es sogar sehr gut im Griff. Also von der Geschwindigkeit hätte ich nicht gedacht. Am Anfang hat es so lange gedauert, so zäh war das und so weiter. Und jetzt, wo wir merken, wo wir es komplett selbst in die eigene Hand genommen haben und nicht mehr auf andere Algorithmen angewiesen sind von anderen, beziehungsweise die bestehende die GPS-Systeme nutzen, jetzt merken wir erst, jetzt bringen wir es hin. Das ist dann am Ende dann doch nicht so kompliziert, du musst halt bloß hochkonzentriert dranbleiben und die Zusammenhänge verstehen. Mhm. Und jetzt trauen wir uns auch an die 36 Meter an, das wird das nächste sein, aber das ist jetzt erstmal, da muss ich schauen, da wird auch erst ein Funktionsmuster gebaut und schauen wir erst einmal, vielleicht kann es sein, das bringen wir gar nicht in den Griff, dann hören wir wieder auf. Aber wir merken jetzt, und weißt du, was das eigentlich dahinter ist und warum wir jetzt eigentlich so begeistert sind. Also jetzt sind wir wirklich begeistert an dem Ding. Bis jetzt war es immer so, wenn du die Arbeitsbreiten erhöht hast, ist alles immer schwerer geworden und immer überproportional teurer
geworden. Ja.
Das ist genau so. Je breiter ich gehe, desto billiger wird das. Das wird immer billiger, weil ich habe keinen komplizierten Klapprahmen nicht, weil ich nicht längs fahre. Ich habe ein ganz einfach aufgebautes Fahrzeug, wo ich keine engen Bauräume habe, da komme ich nicht hin, da muss ich irgendwas speziell konstruieren, dann geht diese Leitung locker, dann komme ich nicht hin, dann tropft es, dann Kabelsteuer, dann muss ich alles ganz einfach aufzubauen, ganz einfach zu reparieren, ganz einfach hinzukommen. Und ich muss ja keine 40 km/h auf der Straße fahren. Ich habe keine großen Anforderungen. Ich kann den Hydrostaten ganz optimal in einem ganz bestimmten Geschwindigkeitsbereich auslegen. Damit komme ich auch mit einem Hydrostaten an einen relativ hohen Wirkungsgrad. Wir haben eine Stromversion auch in der Planung, aber wir wissen ganz genau, dass die Stromversion uns in dem Fall vielleicht bloß 10% Titeleinsparung bringt. Mehr nicht.
Wenn überhaupt.
Ja, gut, aber selbst das. Ja. Nur, die kostet uns
dem Kunden.
Die kostet am Kunden 250.000 Euro mehr. So, und das weiß ich jetzt schon, wenn wir das mit heutigen Komponenten, mit heutiger Technologie fertig machen würden, die 250.000 Euro wird uns kaum einer bezahlen. Wir werden es zwar tun, damit wir es laufen, damit wir es laufen haben, aber das wird erstmal nicht, das passt erstmal nicht. So, und da ist jetzt so, das ist Gegenteil vom Triebkopf. Der Triebkopf, der ist so schön, wie er ist. Wenn jetzt der bloß 100.000 Euro kostet gegenüber 300.000 Euro von einem Schlepper, dann da ist so ein Weitermacher, passt, wir haben es fertig, das ist jetzt, gehen wir auf den Markt. Ist aber nicht der Fall. Und bei dieser Art von Gentry-Form, wie wir es machen, nur fürs Säen. Das ist nur fürs Säen gedacht. Um Himmels Willen nicht, eine Maschine kann alles, aber nichts richtig. Also da heute gar nichts davon, gell, von diesen ganzen Fahrzeugkonzepten. Da haben wir selber genügend Blödsinn gemacht über die letzten 40 Jahre. Und da, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, dann ist es die. Ein Fahrzeugkonzept, das alles kann, aber nichts richtig, wird am Ende sich nicht verkaufen. Das ist einfach so. Das ist da kannst du machen, was ist ein Naturgesetz. Das kannst mit Ingenieur kannst nicht überwinden, geht nicht. So, und jetzt ist auch klar, dieses Gentry-Konzept, wenn es um eine Komplettmaschine geht, ist für uns das erste Konzept, wo man merkt, und natürlich jetzt nicht für Deutschland oder für Frankreich, sondern das ist, wenn überhaupt, erstmal nur Brasilien Norden, dann als zweiter Markt kommt Australien in Frage, dritter, das haben wir gemeint, aber das können wir erstmal vergessen, Russland und Kasachstan und Ukraine, als dritte Sache, aber da werden wir wahrscheinlich erst einmal nicht viel tun die nächsten Jahre, aber es reicht erst einmal. Wenn wir jetzt erst einmal das Brasilien Norden in den Griff kriegen und da einmal, was weiß ich, 50, 100 oder 200 Fahrzeuge mal verkauft haben, vielleicht ist es übertrieben, vielleicht ist es untertrieben, ich weiß es nicht, die nächsten 2, 3, 4 Jahre, dann schauen wir mal weiter. Und dann wird es auch für uns interessant. Wenn es jetzt bloß Einzelmaschinen sind, wo wir im Jahr bloß 5 oder 10 verkaufen, das merkt man auch schon, da verlieren wir dann ja irgendwie nicht Lust. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Größe erreicht, wo wir aufpassen müssen, dass wir diese Träumereien nicht zu lange als Träumereien laufen lassen, weil sonst wird es dann irgendwann nicht mehr, das macht keinen Freude mehr.
Nee, du hast so ein Blick zurück, ja. Also man sagt immer kein Blick, also keine Zukunft ohne Blick in die Vergangenheit. Was ja auf der Messe zu erwarten ist, ist ja dieses Thema Control Traffic. Ist ja so ein großes Thema, was ja schon jetzt in der Vorberichterstattung überall zu hören ist. Da habt doch ihr auch schon Ewigkeiten damit rumgetestet, oder? Mit diesem ganzen Thema Control Traffic.
Ja gut, das Control-Traffic, muss ich auch wieder sagen, hätten wir es nicht früh genug angefangen, hätten wir es nicht selber gemacht und sogar, möchte man sagen, im großen Stil und vor allem so konsequent, glaube ich, wie es wir in Europa gemacht haben, hat es niemand gemacht. Kein einziger. Ich meine, haben wir viele Kunden, die da mit beteiligt waren und das selber gemacht haben. Wir haben extra Maschinen gebaut, wir haben so einen 3000 Hektar Betrieb vor 12 Jahren mal komplett umgestellt, weil wir nicht gekauft haben und da haben wir nichts mehr gehabt und gesagt, fahren wir gleich vorne. Und haben uns alles auch mit Spurplan schon damals befasst, das was wir jetzt für die Roboter brauchen. Haben uns mit der 12 Meter Spur und mit 3 Meter, 2 Meter Arbeitsbreite, alles auf 12 Meter Arbeitsbreite ausgelegt und 3 Meter Spur. Haben extra Raupen gekauft, haben die extra ausgestellt und so weiter und haben alle Maschinen dafür gebaut. Und haben das mal 7 Jahre ganz konsequent durchgezogen, haben es auch dann mit Externen aus der Wissenschaft auch noch betreuen lassen, damit wir ein bisschen einen offiziellen Blick auch noch haben, einen neutralen Blick drauf haben. Rausgekommen ist vom Ertrag her nichts, auch wenn wir Einzelflächen gehabt haben, da wo durchaus was nachzuweisen war, wenn du das nur gezielt überfahren tust. Wir haben maximal gar nicht einmal 10% der Fläche überfahren. Ja. Der Rest wurde, da waren Flächen dabei, die sind 7 Jahre lang nie, Teilflächen dabei, die sind 12 Jahre nicht überfahren worden. Keine einzige Spur drauf, gar nichts. Und da waren keine Sondereffekte drin, dass da die Struktur super zugenommen hat und dass das einen Ertrag zu sehen war. Nein, war nicht der Fall. Oder Drainage besser war oder das Wasser ist weniger stehen geblieben, das war nicht der Fall gewesen. Das heißt, aber was wir gehabt haben, wir haben eine ganze Reihe negative Effekte gehabt. Und das kriege ich jetzt auch mit bei meinen Kunden, vor allem in Australien, was am stärksten bei Direktzahlbetrieben wird, das Gleiche passiert. Wenn du Langzeitkontrolltraffic machst, dann hast du zwei Themen, die dich einholen. Das eine ist, wenn du immer in eine Richtung bearbeitest oder säst, wird in diese Richtung der Boden, der wird nicht glatt, der wird wie ein Waschbrett wellig. Und nicht nur in die Richtung, sondern auch nach links und nach rechts wird er wellig. Ist ja klar, weil in einer Seite fährst du mit Gewicht, da drückst du den Boden zusammen. Und das musst du dir vorstellen wie so eine Schaumstoffmatte. Wenn du da drauf steigst, auf so eine Schaumstoffmatte, da wo du ein Loch nicht drückst, zieht es links und rechts den Boden nach. Ja? Verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht bloß, dass da ein Loch drin ist, sondern es zieht es nach. Und so ist es auch im Acker draußen über Jahre hinweg. Das heißt, du fängst an im Prinzip Das Ganze ist, war vorher eine gespannte Folie und auf einmal wird es eine rupplige Folie, verstehst du? Die überall Dullacken hat und Dellen hat. Du tust das zwar überarbeiten mit Zinkengeräten und in eine Richtung links und rechts verschieben, das bringt ein bisschen was, aber am Ende hast du doch den Waschbretteffekt. Und was der zweite Effekt ist, ist der Feldwegeffekt. Und jeder, der Jäger ist, weiß, was ein Feldweg ist. Wo läuft das Wasser hin? Das Wasser läuft immer in die Spur hinein, nicht weg, weil die Spur tiefer ist. Und wenn da, wo das Wasser ist, das Wasser stehen bleibt, wird der Boden weich. Und jetzt kommst du mit einer Maßnahme, Pflanzenschutz oder Düngen oder Bodenbearbeitung, was immer, und fährst genau auf dieser weichen Spur. Was machst du? Du deplatzierst den Boden, wenn es ganz extrem ist, weil der Boden außerbeizt und wegspritzt. Also hast du Boden daneben
vertiefst mehr liegen. Du praktisch die Grund,
und das tust du zwar versuchen, wieder zuzuräumen, aber das geht bloß minimal. Wenn du in eine Richtung fährst, geht es nicht perfekt. Und das größte Problem ist, du erzeugst Konturen unterhalb, die uneben sind. Wie eine Pfütze, die immer tiefer wird. Das heißt, selbst wenn du das mit Boden zugeräumt hast und mit Tiger drüber gefahren bist und was immer ist, du merkst ganz, ganz verrückt, früher drauf, fährst du mit der Spritzen auf der gleichen Spur, auf einmal merkst du diese Spuren, die drunter sind. Und du am besten merkst du in der Spritze, wenn der Spritzenfahrer sagt, du schau mal in die Spritzen, das geht ständig so, ständig so, ständig vibriert es wie ein Waschbrett. Ja. Und dann haben wir gesagt, Leute, jetzt ist Schluss, jetzt hören wir auf. Jetzt
also ihr macht es nicht mehr.
Ja, bist du verrückt. Wir haben jetzt gesagt, jetzt werden wieder unsere Cruiser genommen, schön schräg angesetzt. Nach der Ernte, das ist das Allerwichtigste, einmal links, einmal rechts, einmal in eine Richtung 30 Grad, in andere Richtung 30 Grad, dass der Boden und Stroh und alles mitgenommen wird. Und seitdem sind unsere Flächen wieder top eben. Jetzt können wir auch wieder sauber säen, jetzt bringen wir auch wieder vernünftige Sätiefe hin. Er schafft Zeiten, ihr braucht doch nicht die Maschinen so bauen, dass alles ausgleichen. Das Beste für Präzision ist immer erstmal der Ebene ab. Haben wir ja lange genug gepredigt. Jetzt haben wir mal 7 Jahre lang auf einem Betrieb das einmal versucht, anders anzupacken, bis wir die Erkenntnis gehabt haben, dass das, was wir immer schon gelernt haben, eigentlich wichtig ist. Das Einzige, was geblieben ist, und da bin ich schon persistent, ist, was rausgekommen ist, ZTF-Ernte macht absolut Sinn. Aha. Selbst wenn es trocken ist. Das heißt, also das mähdrescher Rohr muss so lang sein, bei 12 Meter in dem Fall, muss es 12 Metern ausgehen, dass ich in der Mitte von der Spur, wo der Mähdrescher vorher gefahren ist, mit dem Umladewagen
fahren kann. Fast.
Ja. Das macht Sinn. Und das macht nicht nur Sinn, sondern das bringt auch was. Und spätestens dann, wenn du eine nasse Maisernte gehabt hast, und du das einmal durchgemacht hast, ohne ZDF, weil du ein kurzes Rohr gehabt hast, und einmal mit ZDF, wo du ein langes Rohr gehabt hast, dann wirst du das nie mehr missen wollen, weil du es sofort siehst. Du siehst auch den Bestand danach im Weizen, wenn du es sehen tust, dann ist mit und ohne Bohrmann ist vollkommen falsch. Also ZDF-Ernte, absolut, ich würde fast sagen, muss, ja, wenn man es mal erlebt hat. Das ist die Erkenntnis daraus, aber alles andere, lass die Finger davon weg, du wirst auf die Schnauze fallen. Und zwar nicht in den ersten 2 Jahren, sondern immer nach 4, 5, 6 Jahren.
Ich muss lachen. Und
das Gleiche höre ich von meinen Kunden, von all meinen Kunden in Australien. Da gibt es dann dieses Track Renovator System, da haben sie dann so Planierschirmen, wo es dann die Spuren praktisch bei Direktsaat, fahren sie dann alle 2 Jahre drüber und tun praktisch da, wo die Spuren sind, wo die Spitzen gefahren ist und wo auch das E-Maschine gefahren ist, wo die Spitze nicht fährt, tun es dann zusammenräumen. Das wieder das einigermaßen ausgeglichen. Ist eigentlich
abartig,
oder?
Ja, aber warum ich lache, ist gerade, weil ich ja weiß ja, was ja auf der Messe zu sehen sein wird. Und wenn dann die Leute, also wie du sagst, ihr habt das jetzt jahrelang gemacht, warum auch immer, und jetzt müssen jetzt scheinbar andere Firmen wieder die gleichen Fehler noch, also praktisch die Erkenntnisse nochmal sammeln. Also weil das, was du ja gerade schilderst, jedem Ackerbauern, ich bin ja auch Landwirt, dem leuchtet es ein, was du gesagt hast, mit dem Feldwegeffekt und so weiter. Also es leuchtet eigentlich, jeder, wenn er wieder ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt er da drauf auf diese Erkenntnisse.
Ich muss aber jetzt auch ehrlich sein. Ich meine, hätten wir das gleiche Gespräch vor 10 Jahren geführt, hätte ich natürlich, wäre ich von einer ganz anderen Überzeugung ausgegangen.
Wärst du vehementer Verfechter gewesen?
Ach, sowieso. Ja. Überzeugung, nicht Wahrheit. Vorsicht, gell? Und Überzeugung hat den Vorteil, man kann sie auch wieder anpassen. Wenn ich sage, das ist so, weil ich weiß, es ist so, dann kannst du ja nicht mehr verändern. Das ist ja oft auch ganz gefährlich, gell? Aber wir waren, also wir waren alle miteinander, wir waren da absolute Verfechter von diesem absoluten ZDF-System. Heute wissen wir, es war bis auf ein paar Situationen, wo es wirklich was gebracht hat und letztendlich auch vor allem die ZDF-Ernte, die echt was bringt, war es ein Krampf. Aber da kommst halt nur drauf, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, du musst das selber tun und nicht tun lassen. Und das ist halt, das gehört halt zu uns. Deswegen haben wir halt auch unsere Betriebe. Deswegen haben wir auch eine Passion als wirklich. Wir reden ja nicht bloß davor, sondern wir tun es ja auch. Das ist halt auch eine Passion für uns, dass wir am Acker draußen sind, dass wir unsere Äcker kennen, dass wir uns mit unseren Äckern identifizieren und dann probieren wir das Letzte rauszuholen und dann haben wir irgendwelche Vorstellungen, entweder sind es agronomische Themen oder pflanzenbauliche Themen oder Düngethemen oder eben technische Themen, die wir immer wieder meinen, so müsste es sein und dann probieren wir es und dann sind wir davon, manchmal haben wir einen Effekt und merken, oh, jetzt das ist es, ja, jetzt müssen wir weitermachen. Und dann ist es halt eben so in der Landwirtschaft, du musst halt immer 5-6 Jahre das Gleiche tun und dann erst musst du natürlich drunter machen und nicht nach 1-2 Jahren Entscheidungen treffen. Das ist bei Sorten so, das ist bei Pflanzenschutzmaßnahmen so, bei Düngemaßnahmen so, ist bei allem so. Und jeder gute Landwirt, der lang genug Landwirtschaft macht, wird mir hier, was ich jetzt gerade gesagt habe, absolut beistimmen. Hör mir auf mit 1-2 Jahren Erkenntnissen, ein guter Landwirt hört da gar nicht einmal hin. Sagt, dann mach erst einmal weiter, in 5 Jahren schauen wir weiter.
Ich meine, die Zeit schreitet wahnsinnig voraus, also das ist unglaublich interessant, also das Gespräch. Aber ich möchte mal, ihr habt im Laufe der Pressekonferenz 16 Neuheiten vorgestellt, 2 haben wir angesprochen, die Pflanzenschutzspritze, den Düngerstreuer. Was ist noch irgendwo, wo er sagt, das ist von den 16 ein Beispiel vielleicht noch irgendwo, was Michael oder ja, Michael, was wo er sagt, von denen 16, also deine waren ja beides von deinem Bereich, genau. Ja, genau. Pflanzenschutz, Michael, was wäre noch so, wo du sagst, von den anderen 14, was sollen sich die Leute freuen auf der Agritechnica?
Mei, das zum Teil weiß ich gar nicht genau, was man alles was dort steht. Ja, was heißt so viel? Das ist jetzt fast ein bisschen überheblich, dass wir so viel haben. Es liegt einfach daran, es gibt Themen, mit denen setze ich mich persönlich auseinander und es gibt Themen, mit denen setze ich meinen Bruder auseinander, es gibt Themen, mit denen setze ich du auseinander, es gibt Themen, mit denen setze ich wieder andere Mitarbeiter von auseinander und es ist nicht so, dass jeder von uns in allen Themen gleichzeitig drin ist. Deswegen, das hat mit dem mehr zu tun. Aber ich kann einmal vielleicht 2 Themen ansprechen, die uns da, was heißt das, beides das Gleiche, die uns in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat, hat auch viel mit der Klimaveränderung zu tun, also mit den Wetterextremen, Pflanzen resilienter zu machen, vor allem was Hitze angeht, vor allem was auch Trockenheiten angeht. Und das hat alles was mit Wurzelwachstum zu tun und Wurzelwachstum hat was mit Bodenstruktur, Gefüge und Nährstoffverfügbarkeit und was weiß ich alles, hat aber auch mit einer interessanten weiteren Sache zu tun, wenn du 2 Samenkörner in den Boden gibst, vor allem wenn sie nebeneinander liegen. Nehmen wir mal Weizen an Weizen, Korn an Korn. Nehmen wir mal das Beispiel her. Wenn du die so sauber ablegen tust, dass sie beide am gleichen Tag auflaufen, dann produzieren die 2, auch wenn sie nebeneinander sind, auch wenn sie zur Konkurrenz zueinander stehen, maximales Wurzelwerk. Und sind dann, wenn es heiß und trocken wird, vor allem im Mai, Juni, das Jahr drauf, wenn es Ehrenschieben kommt und so weiter und fort, da wird es am kritischsten, sind dann in der Lage, praktisch da auch maximalen Ertrag zu bringen. Vor allem unter Stressbedingungen. So, und jetzt werden wir das wissen. Und das Interessante ist, wir haben ja auch gelernt, das ist auch wieder eine Erkenntnis. Wir waren die Ersten, die Weizen auf 3 cm oder 2,5 cm exakt ablegen konnten. Das auf 15 cm. Was ist rausgekommen? Die absolute Vereinzelung hat im Ertragspotenzial ausnutzen nicht viel gebracht. Ein bisschen was bei was Krankheiten angeht, Fungizideinsprung, da hat es ein bisschen was gebracht. Es gibt ein paar Spezialisten auf sehr guten Standorten, die machen was draus aus der Vereinzelung. Aber es ist eigentlich so, in der Vereinzelung gibt es nur, wo wirklich signifikante Ertragsvorteile drin sind, gibt es nur 3 Kulturen. Das ist der Mais, das ist die Sonnenblume und das ist die Zuckerrübe. Das Soja ist nicht mehr, reagiert schon nicht mehr drauf, der Raps reagiert überhaupt nicht drauf, der Weizen reagiert sehr wenig drauf. Die meisten Kulturen kompensieren das weg, wenn sie zueinander liegen. Ja. Die gleichen das aus. Aber was sie nicht ausgleichen können, ist, wenn du 2 Körner nebeneinander hast, das eine liegt ganz unten in der Furche, geht an einem Tag auf und das andere, weil es was 2-3 mm höher liegt, weil du zum Beispiel schnell gefahren bist oder nicht sauber das unten reingebracht hast oder die Furche nicht sauber ausgefurcht hast, liegt 2-3 mm höher. Das siehst du nicht mal, wenn du es noch nachgraben tust. Du denkst, das liegt gleich tief. Kommt 2 Tage später. Hast schon verloren. Das eine beim Weizen macht nur einen Trieb. Und wenn es Pech hast, wenn es heiß und trocken wird, schmeißt den noch weg. Das heißt, das bringt nicht einmal den zum Ertrag. Hat aber vorher das ganze Wasser und die Nährstoffe gebraucht. Und die Pflanze nebendran hat zu tun gehabt, den kleinen Wadelbeißer, der nebendran steht, ständig in Schach zu halten und hat Energie verschwendet. Und das, wenn alles perfekt läuft vom Klima her und es regnet immer und es ist immer kühl, dann gleichen die das aus. Aber jetzt, wo Wetterextreme immer stärker werden, wo Hitze immer schneller zuschlägt, und das sind oft 3 Tage, 38 Grad oder 36 Grad beim Ehrenschieben, oder 35 Grad.
Was ist in Richtung Technik, wenn du das jetzt umsetzt, so, ist es ökonomisch.
Was ist das Säen? Genau, das Säen. Heißt, beim Säen muss ich, muss ich immer mehr Wert darauf legen, dass die Körner ganz unten ankommen. Und das größte Gift, und die Sämaschine kann heißen, wie sie will, und wenn sie harsch heißt auch, Geschwindigkeit. Über den Acker rumpeln mit 15-20 km/h hat nichts damit zu tun, dass du absolut jedes einzelne Korn absolut unten in die Furchenkehle hineinbekommst. Mhm. Weil da ist entscheidend. Und da geht es um 2-3 mm Abstand. Und schon hast du Pech gehabt. Da hilft auch eine Fangrolle nichts mehr, gell? Wenn schon Erde ein bisschen draufgefallen ist. Das heißt, wenn du es genau anschaust, wie die Pflanzen daherkommen, wenn du zu schnell gefahren bist, die kommen nicht absolut gleichmäßig. Ja, die schauen zwar schön aus, aber die kommen nicht. Und es geht wirklich um einen halben Tag manchmal. Wenn innerhalb von einem halben Tag alle Pflanzen, die nebeneinander sind, gleichzeitig auflaufen, ist das Ertrag, die Resilienz gegen Hitze und Trockenheit um einen Faktor x höher, was am Ende sich auch im Ertrag widerspiegelt, als wenn sie bloß einen halben Tag oder einen Tag später oder 2 Tage später versetzt auflaufen tun. So, und da ist zum Beispiel eine Sache, spielt eine Rolle, ist der Reinabstand. Wir merken mittlerweile, wir haben das zum Beispiel bei unseren Avatars. Die Avatar, da haben wir uns mit dem Einscheibe und dann mit dem Schar, das was seitlich das Korn einführt, haben wir uns sehr stark befasst damit. Und haben offensichtlich es geschafft, auch wenn ich noch nicht ganz zufrieden bin, da es fertig zu bringen, dass die Körner, wenn man nicht über 12 km/h fährt, dass die fast alle unten in der gefurchten Kehle landen. Ja? Bevor man sie andrückt, bevor eine Fangrolle sie erwischt. Das muss vorher schon passiert sein. Wenn die Fangrolle es tun muss, hast du schon Pech gehabt, das ist schon zu spät. Und wenn du jetzt es schaffst, die Schare weiter auseinander zu tun, sodass sie...
Ja, bei euch die Avatar, wenn ich es richtig weiß, hat man die... Ja, die eine war 25 cm, ist das doch
wir bauen so ein 12-25, das hat sich mal so ergeben, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist einmal was für ein niedriger Tagstandort in Kasachstan und in Australien und in Kanada, einreihige 25. Weil wenn du es zu nah zusammentust, dann merkst du, dann stopfen die bei Stroh und bei schweren Böden. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir nur einreihig fahren, dann gehen wir halt auf 25 cm. Jetzt stellen wir einfach mal fest, dass die Maschinen in Ostengland und in Westfrankreich, wie die warmen Semmeln verkauft werden, nicht weil es 12 Meter breit sind, sondern weil die Schale so sauber ablegen. Weil das Problem ist, hast du eine Schale versetzt drin, dann ist das vordere Schale liegt perfekt ab, das vordere Schale schmeißt aber den hinteren Schale schon einen Dreck vor die Füße. Jetzt hast du schon bei 18 km/h hast du schon unterschiedliche Sehbedingungen vom hinteren Schale zum vorderen Schale. Die Landwirte, die Guten, die können das ausgleichen, machen mit Geschwindigkeit, machen mit Einstellungen, die passen ein bisschen auf, das geht schon. Aber wenn du absolut perfekt sein willst, geht es nicht mehr.
Du musst einreich sehen.
Das heißt, du musst einreich sehen. So, das, oder zumindest so das
auseinander. Die Kombination mit dem Hacken so, ist ja auch, oder? Mit 25 kannst du da
rausgehen, oder? Ja, das ist ja, ich will aber jetzt nicht die 25 cm vorantreiben. Vorsicht, also das ist trotzdem so, es wäre besser, wäre nicht mehr. Aber es hat halt einen Zusammenhang. Je breiter der Abstand ist, desto leichter tun sich ein Körper vom anderen, sich die gleichmäßigen Sehbedingungen zu bekommen. Je enger du das stellst, desto mehr tut sich ein Schaum im anderen behindert. Da kannst du machen, was du willst, auch wenn es nebeneinander ist. Und das Zweite ist unser, wie heißt das wieder, vom Namen wieder vergessen,
Solos.
Das Solos-Konzept, wo wir ja praktisch Einzelkorn-Sehkörper gebaut haben, die jetzt etwas schmäler sind, die wir bis 22,5 cm runterbekommen. Die fahren wir allerdings versetzt, aber weil die ja Druckrollen links und rechts daneben haben, können sich die beide ja relativ, wenn man nicht zu schnell fährt, ich glaube, also, was ich so gesehen habe, immer wo ich dabei war, wenn es leichte Böden wären, so sandige Böden, dann muss bei 12 schon aufhören, weil dann fängt es schon der Schneepflugeffekt, dass er schon zu weit rüberfährt, der Boden wandert. Aber so zwischen 10 und 12 km/h bei normalen Sehbedingungen, wenn das vorverfestigt ist, wir haben ja da Packerwalzen drin und Druckrollen drin und so weiter und fort, dann kannst du mit dem Ding schon sehr sauber sehen, dass da eine Reihe die nächste Reihe nicht beeinflusst. Mhm. Und wenn das der Fall ist und dann, wenn du 2 Druckrollen seitlich neben der Scheibe hast, was der Maiskörper immer hat, und dann, was der Trick ist, ist nicht die Tiefenführung nur, sondern du tust ja unterhalb des Saathorizonts verdichten. Das ist eigentlich der eigentliche Clou, warum solche Maissäekörper heutzutage weltweit überall gleich gebaut werden. Zum Maissäen, zum Zuckerrübensäen, zum Sonnenblumensäen, zum Sojasäen. weil man auch unten nicht nur die Tiefe sauber hinbringt, sondern auch unterhalb des Saathorizonts nochmal vorverdichtet tut und nicht obendrauf. Das ist eigentlich der Clou. Und wenn du es da noch schaffst, durch das Fallrohr die Körner so weit wie möglich ganz unter in das V hineinzubekommen, was in der Regel auch der Fall ist bei diesen Art von Sättechniken. Wir kombinieren es nach noch mit Schleifkufen. Das heißt, die gute alte Schleifkufe hat wieder Renaissance. Da sind wir auch sehr gut mittlerweile, weil da haben wir richtig Erfahrung gesammelt die letzten Jahre, dessen 15 Jahre. Da kommen auch, also da haben wir auch Koryphäen bei uns im Haus, einen zumindest, der sich da richtig befasst hat mit Schleifkufen. Und die bringt nochmal eine Verbesserung, dass du die Körner unten drin bringst. Und wenn man das dann auch bei der Solus kombiniert mit der sauberen Schleifkurve, Doppelscheibe, links und rechts, die Druckrolle schräg angestellt ist, die unterhalb des Saathorizonts verdichtet und dann nice to have noch ein bisschen Einzelvereinzelung hat, ja, sieht schön aus, auch wenn es nicht immer viel bringt, ja, sieht aber schön aus, dann kommen wir dann schon nochmal näher diesem gewünschten Optimum. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Resilienz der Pflanzen zu steigern. Wir müssen uns mit dem Klima, wir müssen akzeptieren, das Klima verändert sich, viel aufhalten werden wir wahrscheinlich doch nicht können, was wir geglaubt haben, und wir müssen halt jetzt einmal die nächsten 50 Jahre mit dem Zyklus leben, dass es heißer wird, dass es extremer wird und dass die Pflanzen mehr unter Stress geraten und dass, wenn wir da mehr rausholen wollen, können wir nicht einfach das Zeug bloß so hinschmeißen und ein bisschen reinwühlen und schauen, die Sättigung bestimmt, alles andere passt schon, ob es am gleichen Tag raufkommt oder nicht, das ist erstmal wurscht. Das geht nicht mehr. Wir müssen da genauer werden, wir müssen da genau hinschauen. Und das ist so eine Sache, die uns die letzten Jahre immer bewusster geworden ist. Da müssen wir unser Augenmerk drauf richten, da müssen wir drauf schauen, und das hat nicht nur mit der Sättigung zu tun, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Viele glauben, die Sättigung ist nur entscheidend. Nein! Das Korn muss unten in die Furcht hinein. Und zwar nicht nur bei der Soja, nicht nur bei der Zuckerrübe. Bei der Zuckerrübe wissen wir schon seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren wissen wir seit 50 Jahren. Das, was für die Zuckerrübe gilt, gilt für alles. Punkt.
Ist ein guter Schluss. Nein, also was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass wir wahrscheinlich in irgendwann auch in einem Jahr vielleicht oder wann auch immer, weil der Erkenntnisgewinn, den ihr sammelt, durch eure praktischen Erfahrungen, das ist etwas, also was ihr seid auch so ehrlich zu euch selber, dass ihr sagt, eben Erkenntnisgewinn, also das, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wenn ich jetzt neue Erkenntnis habe, muss ich die letztlich zur Rolle bringen. Genau. Also, das war der Trekker Talk Podcast mit Michael Horsch und mit Theo Leb. Also unglaublich interessant. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, und natürlich auch auf der Homepage des New Ideas Think Tank. Bis dahin, machen Sie es gut. Euch zwei nochmal herzlichen Dank.
Und, ja, danke schön.
Ja, Dieter Denzer.
Danke. Okay.